BlackRock gilt als Schattengigant der Finanzwelt, ist sagenumwoben und auch irgendwo berüchtigt. Ich möchte hier mal darauf schauen, was eigentlich gerade so bei BlackRock passiert, ob es womöglich auch eine spannende Aktie als Investor sein könnte und was BlackRock eigentlich so im Schilde führt, was tatsächlich die strategischen Hebel sind. Und ich werde hier auch mal auf Nvidia schauen. Einmal die aktuellste Entwicklung in den Blick nehmen, denn die Aktie ist wieder einmal durch die Decke gegangen, steht wie keine andere für den KI-Hype und die Frage, ob der Wahnsinn an der Börse zurückgekehrt ist oder auch, was überhaupt bei Nvidia diesen Wahnsinn in der Kursbewegung erklären könnte. Also viel Spaß! Starten wir mit dem Blick auf BlackRock, ein sagenumwobener Vermögensverwalter über 9 Billionen US-Dollar unter Verwaltung. Das bedeutet, Anleger investieren Geld in die Produkte, die BlackRock auflegt, unter dem eigenen Namen, aber auch unter einem anderen Namen, den womöglich auch viele kennen, nämlich iShares, der ETF-Sparte, mit der BlackRock Marktführer weltweit ist. Und natürlich schwankt auch das verwaltete Vermögen, man liest ja immer diese riesigen Zahlen, aber wenn der Aktienmarkt auch mal fällt, dann sinkt natürlich auch dieses verwaltete Vermögen. Warum ich BlackRock so spannend finde, ist, weil ETF-Anleger überwiegend in die Produkte investieren, weil es dort tatsächlich auch eine größere Macht gibt für die Finanzmärkte und weil das Ganze ein börsennotiertes Unternehmen ist. Und wir als Anleger haben den Vorteil, dass wir, wenn wir die Geldanlage verstehen, schon grundsätzlich auch relativ gut und schnell verstehen können, was eigentlich das Geschäftsmodell von BlackRock ist, was es womöglich auch spannend macht. Dann kommt noch dazu, dass es gründergeführt ist, das denken vielleicht viele auch nicht, und dass es hier so ja, ein paar Bewegungen gibt, die auch insgesamt für uns als Anleger spannend sind zu verstehen und auch zu verstehen, wer diese überhaupt auch mit vorantreibt. Und da geht es auch um ESG-Bewegungen und auch die Frage, wie sehr sollte auf den Shareholder-Value geschaut werden oder auf den Stakeholder-Value. Und auch da positioniert sich BlackRock mittlerweile relativ stark, was Implikationen für uns als Anleger hat, aber was eben auch mögliche Chancen oder auch Risiken für die Aktie bietet. Schauen wir da also mal drauf, auf diesen riesigen Vermögensverwalter. Grundsätzlich müssen wir uns anschauen, womit verdient BlackRock überhaupt Geld. Wir haben unterschiedliche Kundentypen und das können wir unterscheiden, wenn wir das mal so ja, beziffern wollen, ob wir da auf das verwaltete Vermögen schauen oder auf das, was damit verdient wird. Mal als Beispiel bei den Kundengruppen, da sieht man, dass knapp 60% des verwalteten Vermögens über institutionelle Anleger kommt. Damit diese überhaupt aber zu den Produkten greifen, werden diese oftmals etwas günstiger angeboten, was dazu führt, dass aus diesen knapp 60% des verwalteten Vermögens, wenn wir das gebührenabhängig betrachten, das nur noch etwa ein Drittel ausmacht. Ein weiteres Drittel sind die Privatanleger und noch ein weiteres Drittel, beziehungsweise dann etwas mehr, ist tatsächlich die ETF-Sparte. Es gibt also generell die ETF-Sparte, die Index-Sparte und auch das aktive Investieren, was zu grob gesagt in gleichen Teilen abgebildet wird. Das ganze Thema Indizes auch aufzulegen, das ist tatsächlich aber relativ geringfügig, was die Gebühren angeht. Also ein eher margenärmeres Geschäft. Dabei bedient BlackRock auch mittlerweile, muss man sagen, die Vielzahl an Anlageklassen. Also den Großteil machen immer noch Aktien aus, etwas mehr als die Hälfte. Dann mit so knapp 30% ist es dann der Fixed-Income-Bereich. Das sind dann Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen. Und da gibt es auch noch Multi-Asset-Ansätze, also die Kombination. Es gibt Cash-Ansätze und auch alternative Anlageklassen, wo tatsächlich auch die Margen dann etwas höher sind. Also das macht dann 3% am verwalteten Vermögen aus, aber 11% an den Gebühren, die man vereinnahmt. Also das zeigt schon dieses Verhältnis oder wie die Proportionen sich da verändern. Man ist zu 2/3 in den USA unterwegs, zu etwa 25-30% im europäischen Wirtschaftsraum und unter 10% im asiatisch-pazifischen Raum. Daher kommen also die Erträge. Und schauen wir mal auf die Zahlen, dann steht die Aktie heute etwa 25%, jetzt in Euro gerechnet, aber in US-Dollar ist es relativ ähnlich, unter dem Allzeithoch. Relativ naheliegend sollte es sein, dass sich ja die Fundamentalzahlen auch an den Wertentwicklung der allgemeinen Finanzmärkte orientieren. Wenn Anleihen fallen, wenn Aktien fallen, was ja zuletzt oder auch gerade 2022 der Fall war, dann fällt auch das verwaltete Vermögen und dann fällt auch der Großteil der Umsätze. Also hier haben wir jedenfalls eine starke Korrelation. Das Unternehmen ist heute ziemlich genau 100 Milliarden US-Dollar wert. Das KGV liegt bei 21, das Kursumsatzverhältnis bei 6 und es gibt auch eine Dividende. Die Dividendenrendite liegt bei knapp 3%, also auch gar nicht so unwesentlich. Dabei ist die Profitabilität auch wirklich erstaunlich und vor allem auch erstaunlich konstant. Seit 2012, also ich bin mal über 10 Jahre zurückgegangen, sieht man, dass die operative Marge immer zwischen 36 und 42% liegt und die Nettomarge bei 28 bis 32%. Zumindest dann, wenn man auch mal Sondereffekte exkludiert. Also wir haben hier quasi seit 10 Jahren eine enorm hohe und eben auch so kontinuierliche Profitabilität. Und das ist ein riesiges Merkmal für auch eine Qualitätsaktie. Was man dazu sagen muss, dass zumindest kurzfristig über die letzten 2 Jahre auch die operative Marge etwas zurückgegangen ist, aber das bedeutet dann ganz konkret, dass wir dann von einem Hoch in Q3 21 von 48% auf jetzt 40% zurückgegangen sind. Also immer noch eine sehr deutliche Profitabilität. Und ausschlaggebend dafür ist dann auch, dass vor 2 Jahren die Kursentwicklung sehr positiv war und danach ja die Kurse etwas zurückgingen. Und wenn wir uns vorstellen, BlackRock als Unternehmen hat auch gewisse Fixkosten, stellt Mitarbeiter ein und wenn einfach nur das verwaltete Vermögen steigt und auch die Gebühren steigen, ohne dass das Unternehmen irgendwie was anders gemacht hat, dann erhöht das natürlich auch die Marge. Und umgekehrt gilt das dann genauso. Einer der wichtigsten Punkte, um BlackRock und auch die Renditemöglichkeit zu verstehen, ist einer, der Warren Buffett auch immer sehr wichtig ist. Was machen die Unternehmen eigentlich mit den Erträgen? Werden die irgendwie ja zum Fenster rausgeworfen oder findet hier ein hervorragendes Kapitalmanagement statt? Also die Überlegung, wo gehen eigentlich die Erträge hin, die wir ja als Aktionäre wollen und die wir auch langfristig optimiert haben wollen, wenn ein Unternehmen sich eben dem Shareholder Value widmet. Und wenn wir da mal bei BlackRock drauf schauen, dann wurde im 2020er Geschäftsbericht mal gesagt, dass geplant wird, 40 bis 50% des Geldes allein per Dividende an Aktionäre zurückzuführen. Das ist ja so der bekannteste Weg, den, glaube ich, alle, die hier zuhören, mittlerweile kennen sollten. Es gibt Gewinnausschüttungen des Unternehmens. Es gibt aber noch 3 andere Wege, wie eigentlich Erträge verwendet werden. Und tatsächlich, insgesamt haben wir also 4 Wege. Und Dividenden kommen eigentlich als vorletztes in der Prioritätsrangfolge. Denn an erster Stelle stehen organische Investments ins eigene Geschäft. Also wenn BlackRock Cash hat, wenn es Überschüsse hat, dann wird erstmal ins eigene Geschäft investiert. Also geguckt, wo kann irgendetwas aufgebaut werden, wo werden vielleicht Mitarbeiter benötigt. Das ist, glaube ich, erstmal naheliegend, ins eigene Geschäft zu investieren. An zweiter Stelle, eben vor Dividenden kommen taktische Akquisitionen und strategische Minderheitsbeteiligungen. Dort beteiligt BlackRock sich also gezielt an anderen Unternehmen. Also nicht, wie wir es manchmal sehen, an irgendeinem DAX-Unternehmen, da hält BlackRock letztendlich Aktien, aber dort wird eben Geld der Anleger verwaltet, sondern wo BlackRock wirklich als Unternehmen selbst sich mit dem eigenen Geld an Unternehmen, oftmals dann Startups, beteiligt. Und es gibt auch eine relativ bekannte Beteiligung, die auch für viel Aufsehen gesorgt hat, in Deutschland. Denn BlackRock hat sich vor einigen Jahren an Scalable Capital beteiligt. Und bevor wir da verstehen, was die Überlegungen und Beweggründe von BlackRock sein könnten, ein Blick auf Scalable selbst. Denn Scalable Capital ist dankenswerterweise schon ein langjähriger Partner und auch Unterstützer, Sponsor dieses Podcasts. Wer schon länger dabei ist, wird sich sicherlich daran erinnern. Scalable Capital bietet unterschiedlichste und ziemlich ganzheitliche Lösungen mittlerweile für Anleger und zählt auch zu den größten Neo-Brokern, die wir so in Deutschland haben. Ich selbst kann sagen, ich habe auch ein Depot bei Scalable Capital, durfte auch schon vor der Einführung damals kurz vorher reinschauen. Und es gibt unterschiedlichste Modelle, wie du das Ganze nutzen kannst. Entweder zahlst du 99 Cent pro Trade, was in meinen Augen schon sehr fair und sehr günstig ist. Aber Scalable Capital hat 2 weitere Modelle. Du kannst auch 2,99 Euro im Monat zahlen und hast dann gar keine Ordergebühren mehr. Auch Sparpläne sind kostenfrei in diesem Modell dann ausführbar. Oder, gerade jetzt spannend, das Modell, wo du 4,99 Euro im Monat zahlst, wobei es das bis Ende diesen Monats für 3 Monate kostenfrei gibt. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Und was da dazu kommt, ist, dass dein Kapital mit 2,3% pro Jahr verzinst wird und das Ganze ist erst bei 100.000 Euro limitiert. Wie gesagt, gerade gibt es das Ganze 3 Monate kostenlos bis zum 31.05. Aber selbst danach wird es sich, glaube ich, noch für viele rechnen. Über den Link in der Podcast-Beschreibung erfährst du alles Weitere und kannst dich selbst davon überzeugen. Vielen Dank an alle, die mich darüber unterstützen und vielen Dank natürlich auch an Scalable Capital. Und wenn wir jetzt wieder den Schritt zurück machen und uns fragen, warum investiert ein Unternehmen wie BlackRock denn in ein Unternehmen wie Scalable Capital? Denn daraus kann man schon viele spannende Überlegungen ableiten. Man muss natürlich realistischerweise sagen, BlackRock ist ein riesiges Unternehmen und ich sage mal in Anführungszeichen ein kleineres Startup-Investment, das vielleicht dann gar nicht so klein ist. Das ist dann aber klein im Verhältnis zu dem, wie groß BlackRock eben mittlerweile ist. Trotzdem machen sie es ja und priorisieren das auch relativ hoch. Also sie priorisieren es über der Zahlung von Dividenden und über Aktienrückkäufen. In diesem konkreten Beispiel bei Scalable Capital können Sie sich beteiligen. Für Scalable Capital entsteht auch dadurch ein Wert, nicht nur, dass Sie Kapital bekommen, mit dem Sie dann arbeiten und Ihre Plattform aufbauen können und konnten, sondern es verschafft Ihnen auch viel Glaubwürdigkeit und auch Vertrauen. Denn wir wissen, wenn wir uns einen Broker aussuchen, okay, diesen Broker, den wird es wahrscheinlich länger geben, wenn so ein großer Player dort einsteigt. Dann kann es natürlich auch ganz konkrete Synergien geben. Viele Leute, die über Scalable Capital investieren, die kaufen dann ETFs. BlackRock, wissen wir mittlerweile, hat auch ein großes ETF-Angebot, eines der größten der Welt, und kann diese dann auch mal zu besseren Konditionen zur Verfügung stellen oder dort auch präferiert einbinden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von uns die entsprechenden ETFs auch im Depot liegen haben werden. Und aus der BlackRock-Sicht kommt man dann noch einen Schritt näher an den Endkunden sozusagen ran, also an uns als Anleger. Das also, um zu verstehen, warum ein Unternehmen wie BlackRock so agiert. Natürlich aber auch, also man kann auch Scalable Capital als Broker gut finden und das tue ich genauso. Das allein reicht natürlich nicht, um jetzt die BlackRock-Aktie zu kaufen. Also da muss man ganz realistisch wissen, das sind dann nochmal zwei separate Dinge. Das muss man nur verstehen, wenn man auch BlackRock verstehen möchte, dass solche Investitionen getätigt werden und warum sie getätigt werden und wo dann eigentlich der Mehrwert liegt, wenn BlackRock eben seine Gewinne so einsetzt und sie auch entsprechend hoch priorisiert. Danach kommt bei BlackRock in der Prioritätsliste das Auszahlen von Dividenden. Die Dividenden werden sogar quartalsweise gezahlt und werden ziemlich kontinuierlich auch gesteigert in ihrer Höhe. Seit 2003 beträgt die jährliche Steigerungsrate der Dividenden 18%. Die Dividenden wurden tatsächlich fast jedes Jahr auch erhöht, mit einer Ausnahme, und das war von 2008 auf 2009. Dort hatten wir die Finanzkrise, dort wurde aber eine gleichbleibend hohe Dividende gezahlt. Also tatsächlich, BlackRock etabliert sich ja auch als ziemlich kontinuierlicher und sich steigernder Dividendenzahler. Und dann gibt es am Ende auch Aktienrückkäufe. Das heißt, eigene Aktien werden zurückgekauft vom Markt. Die führt BlackRock auch konsequent durch seit Quartalen. Nicht in der Höhe der Dividenden, eben weil es an der Rangfolge hier auch etwas niedriger kommt. Aber das führt dazu, dass immer weniger Aktien von BlackRock im Umlauf sind. Anders gesagt, wenn wir eine Aktie von BlackRock kaufen, dann wird der Anteil, den wir damit am Unternehmen haben, immer schrittweise etwas größer, weil es einfach weniger Aktien gibt. Der Unternehmenswert verteilt sich also schrittweise auf weniger Aktien. Und damit haben wir in Summe eine ziemlich starke und in meinen Augen sehr gute Kapitalrückfuhr und ein gutes Kapitalmanagement. Wenn man das mal so mittelt über die Jahre und wir nehmen mal die Dividenden mit rein und die Aktienrückkäufe mit rein, dann zahlt BlackRock so in etwa 70-90% des Gewinns aus. Da kommt also an Aktionäre zurück. Entweder über Dividenden direkt aufs Konto oder über Aktienrückkäufe, die tendenziell dann die Kurse steigen lassen. Und daraus resultiert dann eine spannende Mathematik. Denn wir können jetzt einerseits berechnen, wie das Umsatzwachstum von BlackRock sein wird und dann womöglich auch das Gewinnwachstum des Unternehmens als Ganzes. Aber diese Zahl wird eben noch nach oben verbessert, dadurch, dass unser Anteil am Unternehmen größer wird. Das allein steigert dann auch schon den Gewinn pro Aktie und dass wir ja die ganze Zeit auch noch Dividenden erhalten, neben dem Wachstum, das die Aktie an sich erzielt. Jetzt sollte man noch verstehen, was BlackRock eigentlich jetzt gerade umsetzt, um sich für die Zukunft besser aufzustellen. Auch diese Annahme, dass vielleicht die Marktanteile erstmal gleich bleiben, dass also wir einfach sagen, das Unternehmen wächst so stark, wie der Markt auch wächst. Das heißt, Marktanteile verschieben sich nicht. Die kann man natürlich auch kritisch diskutieren. Ob man beispielsweise sagt, und das wäre ein Risiko, dass das Unternehmen mittlerweile so mächtig ist, dass es da Gegenwinde gibt, auch regulatorische Eingriffe, sodass der Marktanteil eher fallen könnte. Oder ob man sagt, eigentlich wurde bisher nur ein relativ kleiner Prozentteil des Marktes beherrscht, so wie BlackRock es beispielsweise selbst sagt. Sie sagen, wir sind zwar die Nummer 1, aber das bedeutet, dass sie eigentlich nur 3% der Assets wirklich managen und 97% gehen eben an andere, 8% fallen an die Nummer 2 bis 5. Und da könnte man auch die Aussage draus ziehen, dass hier eigentlich noch viel möglich wäre. Aber auch Konkurrenten sind natürlich nicht völlig untätig. Dazu zählen dann beispielsweise Charles Schwab, Goldman Sachs, Invesco, Morgan Stanley oder auch Franklin Resources und noch viele weitere, auch kleinere Vermögensverwalter kann man da nennen. Ich glaube schon, dass BlackRock hier sehr gut aufgestellt ist. Durch Skaleneffekte, durch die Größe und auch durch die ganzen Daten, die mittlerweile vorhanden sind. Darum geht es gleich nochmal, denn es gibt tatsächlich auch noch spannende Geschäftsmodelle, abseits dieser reinen Logik, Finanzinstrumente aufzulegen und Gebühren daran zu verdienen. Denn es gibt unterschiedliche Bereiche, in die man stärker vorstoßen möchte. Natürlich möchte man den ETF-Bereich ausbauen, aber auch den aktiven Bereich weiter, auch gerade den Bereich alternativer Anlageklassen. Und man möchte sich auch noch deutlich stärker in dem asiatisch-pazifischen Raum positionieren, wo ja höchstwahrscheinlich ein großes Wachstum stattfinden wird. Und da möchte BlackRock dann auch stattfinden, um dort eben noch Marktanteile zu gewinnen. Dann gibt es auch noch den Namen Aladdin, der auftaucht. Da geht es nicht um die Disney-Verfilmung offensichtlicherweise, sondern es geht um ein Tool, eine Software und eine ganze Datenlandschaft zur Portfolioanalyse und dem Risikomanagement. Da zitiere ich jetzt mal von der Webseite von BlackRock selbst. Unsere Risiko- und Investmentplattform Aladdin verbindet skalierbar Portfolioanalyse und Risikomanagement mit einer vollständigen Handelsplattform. Auf Aladdin werden derzeit Anlagen von über 14 Billionen US-Dollar für mehr als 160 Kunden und insgesamt 30.000 Investmentportfolios verwaltet. Von BlackRock, aber auch von Wettbewerbern, Banken, Vorsorgeeinrichtungen und Versicherern. Dabei geht es nicht nur um die Einschätzung der Entwicklung einzelner Anlagen, sondern auch beispielsweise um die stetige Überwachung der Korrelation der Anlagen innerhalb eines Gesamtportfolios. Letztendlich wird dort also ein ganzes Toolset zur Verfügung gestellt, das anderen hilft, ihre Geldanlage zu managen. Das ist wenig geeignet für Privatanleger oder dafür einfach auch zu mächtig und zu teuer. Aber andere institutionelle Anleger, andere Vermögensverwalter auch, die dann letztendlich eigentlich das machen, was BlackRock am liebsten machen würde, die können aber dann wiederum das Toolset von Aladdin nutzen und dadurch hoffentlich bessere Anlageentscheidungen prüfen oder treffen, diese prüfen, auf Risiken prüfen, Chancen abgleichen und so weiter. Also kriegt ja auch Aladdin dadurch irgendwie den Fuß in die Tür oder ist sozusagen dieser Türöffner für BlackRock vielmehr. Das Umsatzwachstum lag da zuletzt bei 15%. Das ist dann überproportional im Vergleich zur gesamten Wachstumsrate. Die Umsätze der Technologiesparte machen noch 7% der Umsätze aus. Also da ist noch Ausbaupotenzial, es wächst aber überproportional. Und ich finde das Geschäftsmodell recht spannend, vor allem wenn wir uns ja vor Augen halten, dass wir immer noch in eine datenlastigere Welt gehen. Auch beispielsweise das Thema künstliche Intelligenz in meinen Augen sehr stark auch auf Daten beruht oder auch die potenziellen Gewinner darauf beruhen, welche Daten sie überhaupt zur Verfügung haben, um dann Modelle darauf basierend aufzusetzen. Und eine wichtige Person habe ich jetzt noch nicht erwähnt und das ist Larry Fink. Das ist der Gründer tatsächlich und CEO, der vor, glaube ich, etwa 40 Jahren BlackRock gegründet hat. Und er schreibt regelmäßig einen Brief an die Aktionäre, aber im Grunde liest ihn dann die ganze Welt. Und in 2022, im letzten Brief, da hat er über die oder The Power of Capitalism gesprochen, also die Kraft des Kapitalismus. Und darin schreibt er sinngemäß: Stakeholder-Kapitalismus ist wichtig und widerspricht nicht den Aktionärsinteressen, sondern geht damit Hand in Hand. Also bei Stakeholder-Kapitalismus, da meint man letztendlich, dass man den Kapitalismus nicht nur darauf auslegt, die Werte für Aktionäre zu optimieren, das ist dieser Shareholder-Value-Ansatz, sondern dass man auch an Mitarbeiter denkt, an Lieferanten denkt und auch an die Umwelt. Alle sind sozusagen Stakeholder, alle sind auch irgendwo ja, abhängig von einem Unternehmen. Und das Ganze, Stakeholder-Sicht und Shareholder-Sicht, sollte seiner Meinung nach Hand in Hand miteinander gehen. Er sagt, die Arbeitswelt hat sich verändert und Unternehmen und CEOs müssen sich anpassen. Es steht neues Kapital bereit und soll Innovation bringen. Kapital zu erhalten ist ein Privileg, mit dem die CEOs gewissenhaft umgehen sollen. Zur Nachhaltigkeit sagt er, jedes Unternehmen und jede Branche wird sich durch den Übergang zu einer Netto-Null-Emission-Welt verändern. Die Frage ist, werden sie führen oder werden sie geführt werden? Er schreibt, wir konzentrieren uns auf Nachhaltigkeit, nicht weil wir Umweltschützer sind, sondern weil wir Kapitalisten und Treuhänder für unsere Kunden sind. BlackRock will ermöglichen, dass die Aktionäre ihre Stimmen und Meinungen auch besser bei den Unternehmen einbringen können, da die Stimmrechte sonst auch nur bei BlackRock selbst liegen. Tatsächlich ein Kritikpunkt, den ich ziemlich legitim finde. Wenn wir Geld an einen Vermögensverwalter abgeben, geben wir auch irgendwo unser Stimmrecht ab. Das ist für sehr viele Anleger okay. Aber es hilft eben auch, wenn unterschiedliche Menschen da nochmal drauf gucken und als Eigentümer letztendlich auch ihre Kontrollfunktion irgendwo wahrnehmen, wo natürlich aber ein riesiger Vermögensverwalter auch dann irgendwann eine entsprechende Macht hat. Also grundsätzlich können wir uns fragen, warum schreibt Larry Fink sowas? Also ich denke mal, sicherlich wird da auch ein Interesse dahinter stecken. Und das ist, glaube ich, auch die große Chance, die man hier aus einer reinen Aktionärssicht sehen muss, dass ein Unternehmen wie BlackRock, das ja eher umstritten ist, berüchtigt ist, wo es auch immer wieder negative Stimmen gibt, jetzt womöglich die größte Chance hat, sich viel besser auch medial, vielleicht auch regulatorisch zu positionieren, indem man sagt, wir treiben den Wandel in die nachhaltigere Welt voran. Also eine riesige Chance aus einer BlackRock- und PR-Sicht. Also ich glaube, für jedes PR-Team wird das ein Fest sein, so etwas machen zu dürfen. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch viele in der Anlegerwelt, die das Ganze kritisch beäugen. Die sagen, okay, wie gut sind jetzt die Kriterien wirklich? Einige wollen das, andere wollen das nicht. Und ich glaube, auch da gibt es sehr heterogene Präferenzen. Die gehen ziemlich weit auseinander und ich finde das auch total legitim. Die einen wollen das einfließen lassen, andere wollen das eben nicht. In jedem Fall hat das auch Auswirkungen für Unternehmen und die Aktienmärkte. Und spannend finde ich hier den Punkt, dass ja Larry Fink nicht sagt, wir sind jetzt auf einmal die Weltverbesserer, so wie man das dann vielleicht so kritisch darstellt, so alle wollen das nur für PR-Gründe machen, sondern dass er ja eigentlich immer noch sagt, Wir sind Kapitalisten und Treuhänder für unsere Kunden. Wir glauben aber, wenn wir uns nicht auf Nachhaltigkeit fokussieren, dann schädigen wir Werte letztendlich. Und gerade langfristig. Also dann wird das vielleicht auch alles nur teurer und dann werden die Unternehmen auch nicht so wertvoll sein können, wie sie es jetzt sind. Und ich finde, auch da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein, aber das ist von der Aussage eben schon noch etwas anderes. Er sagt da im Grunde schon relativ deutlich, es steht immer noch der Shareholder Value an anderer Stelle, aber wir werden Shareholder Value vernichten, wenn wir nicht auf Stakeholder achten und die Umwelt ist eben auch ein Stakeholder. So zumindest meine Lesart auch des Briefes. Aus reiner Aktionärssicht, wenn wir jetzt hier opportunistisch rangehen, finde ich, muss das eher als Chance verbucht werden. Also ich sehe diesen Wandel eher als Chance. Man kann ihn durchaus als Anleger kritisch sehen, aber ich glaube, für BlackRock steckt da definitiv auch ein Potenzial dahinter, eben ja durch diese bessere Positionierung. Und aus dieser Positionierung resultiert dann auch, dass beispielsweise ESG-Produkte aufgelegt werden, anhand derer dann auch etwas mehr Geld verdient wird. Das ist auch ein Teil der Wahrheit und auch das ist eben eine Chance, diesen Wandel voranzutreiben, ESG-Ratings zu veröffentlichen, an denen andere sich orientieren, ETFs darauf aufzulegen, Indizes darauf aufzulegen und so letztendlich die Produktpalette noch ja, breiter zu machen und eben um einen höhermargigeren Bereich breiter zu machen. Also immer ausgehend von dieser Ausgangsthese, vielleicht dieser ja, überschlagsweise diese Renditeerwartung, die man daraus vielleicht ableiten kann, davon auszugehen, selbst wenn die Marktanteile gleich bleiben, gibt es immer noch solche Hebel, um vielleicht das Wachstum etwas zu erhöhen. Und wenn wir da jetzt mal so überschlagsweise rangehen, ich glaube, das ist einer der spannendsten Bereiche. Also wenn wir alles zusammennehmen, was wir jetzt gesehen haben. Es gibt einige Chancen, es gibt auch Risiken. Beispielsweise könnte ja auch der Margendruck im ETF-Bereich steigen. Das sieht man ja auch, da sind durchaus auch viele, in meinen Augen, austauschbare oder weitestgehend austauschbare Produkte. Oder wenn es mal zu einem deutlicheren Aktiencrash kommt, auch dann senkt das natürlich tendenziell die Wertentwicklung oder das Umsatzwachstum, das wir bei BlackRock sehen. Auf der anderen Seite gibt es die vielen erwähnten Chancen. Sagen wir jetzt mal, die Aktienmärkte wachsen so langfristig im Schnitt um 8% pro Jahr, aber es gibt jetzt auch irgendwie die Anleihenmärkte, da sind wir gerade so bei 4-5% pro Jahr, mitteln wir das mal auf 7% pro Jahr. Also wenn die Marktanteile einfach gleich bleiben, wie gesagt, das ist jetzt ganz simplifiziert und überschlagsweise, nehmen wir mal an, bei gleichem Marktanteil würde das verwaltete Vermögen durchschnittlich um 7% pro Jahr wachsen und damit eben auch der Umsatz. Dann haben wir heute ein KGV, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 20. Wenn wir davon den Kehrwert bilden, also nicht das Kurs-Gewinn-Verhältnis, sondern das Gewinn-Kurs-Verhältnis, landen wir bei einer Gewinnrendite von 5%. Also anders gesagt, für jede 100 Euro Börsenwert oder für 100 Euro, die wir investieren, erhalten wir gerade 5 Dollar Gewinn. Wenn jetzt 60% des Gewinns an die Aktionäre zurückgeführt wird. Und das ist jetzt eher vorsichtig geschätzt. Es gibt ja die Dividenden und auch Aktienrückkäufe, die durchgeführt werden. Da würde ich 60% hier eher als Untergrenze sehen. Das geht eigentlich eher in Richtung 70-80%, wenn wir uns die Durchschnitte anschauen. Aber nehmen wir an, wir haben eine Gewinnrendite von 5%. Das ist also der Gewinn. Und 60% des Gewinns werden wiederum ausgeschüttet. Dann sind das allein ja 3% Rendite pro Jahr, die quasi on top kommen. Wir haben also 7% Umsatzwachstum, wir haben 3% Rendite durch diese Kapitalrückfuhr, dann haben wir 10% Steigerung im Gewinn je Aktie. Und das eben ja, jährlich dann. Also 10% jährliches Gewinnwachstum pro Aktie. Das ist letztendlich die Aussage, die man daraus treffen kann. Die Aktie steht gerade bei einem Kursgewinnverhältnis von 20. Wenn wir sagen, das Unternehmen ist in 10 Jahren immer noch mit einem Kursgewinnverhältnis von 20 bewertet, also das Bewertungsniveau ist das gleiche, die Aktie orientiert sich einzig und allein an der fundamentalen Gewinnentwicklung, dann könnte man von 10% Rendite pro Jahr ausgehen. Unter der Annahme, dass die Marktanteile gleich bleiben, unter der Annahme, dass die Finanzmärkte dann so im Schnitt 7% pro Jahr wachsen und unter der Annahme, dass BlackRock profitabel bleibt und 60% der Gewinne ausschüttet. Wenn man das nochmal etwas genauer durchrechnet, dann würde ich eben die Ausschüttungsquote eigentlich noch etwas höher ansetzen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Umsatzwachstum auch noch ja, etwas erhöht werden kann, vielleicht um wenige Prozentpunkte, das wäre ja schon relativ attraktiv. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis irgendwann nicht mehr bei 20 liegt, sondern vielleicht in Richtung 18 oder 17 zurückgeht. Und unterm Strich lande ich dann schon bei einer langfristigen erwarteten Rendite mit meinen Annahmen, die ich gerade genannt habe, so bei 10-11% pro Jahr. Und das finde ich schon relativ spannend dafür, dass wir hier in meinen Augen eine hochqualitative, sicherlich auch umstrittene Aktie vor uns haben, aber eine, die basierend auf den fundamentalen Kennzahlen, basierend auf dem Geschäftsmodell, in meinen Augen schon sehr solide ist. Die ist sicherlich auch viel langweiliger als viele Hype-Aktien und überall, wo jetzt KI draufsteht. Das bekommt man hier weniger, Aber das macht die Aktie eben nicht schlechter. Also ich finde die Aktie relativ interessant. Es gibt noch eine ganz ausführliche Analyse. Da gibt es noch ganz viele Quellen, Originalgrafiken, nochmal Berechnungen, ausführlicher auch in diese Renditeerwartung. Ich verlinke sie mal in der Podcast-Beschreibung. Du findest sie auch einfach auf strategyinvest.de. Nun möchte ich nochmal auf das Gegenteil von langweilig schauen, nämlich auf die Nvidia-Aktie. Denn ja, da gab es jetzt vor kurzem wieder neue Quartalszahlen. Die Aktie ist davor schon wieder sehr gut gelaufen. Gerade auch dadurch, dass die ganze Börse jetzt auch wieder auf künstliche Intelligenz schaut. Und tatsächlich nach den Quartalszahlen ist die Aktie um etwa 25% gestiegen. Ja, auf Sicht des letzten Monats sind es über 40% Kurssteigerung. Nvidia steht jetzt knapp vor 1 Billion US-Dollar an Börsenwert. Die Ergebnisse waren an sich jetzt gar nicht so überragend positiv. Was das vor allem Positive war, war der Ausblick auf das kommende Quartal. Nämlich, dass dort 11 Milliarden Dollar Umsatz erzielt werden sollen, obwohl es im Vorjahresquartal nur 6,7 Milliarden waren. Und obwohl in diesem gerade abgelaufenen Quartal der Umsatz 13% unter dem Vorjahr lag. Also eine wahnsinnige Steigerung. Anscheinend auch deshalb, weil jetzt so viele Bestellungen eingegangen sind, weil so viele Unternehmen sich jetzt aufrüsten wollen mit den Nvidia-Chips und Nvidia da einfach aktuell der beste und teilweise wahrscheinlich auch einzige Anbieter in dieser Komplettheit ist, um das Ganze abzudecken. Ich war immer eher skeptisch bei Nvidia. Ich habe eine Analyse mal im Oktober 2022 veröffentlicht. Da habe ich gesagt, okay, da war die Aktie deutlicher gefallen. Jetzt finde ich sie eigentlich okay bewertet, aber immer noch nicht wirklich als Schnäppchen. Seitdem ist die Aktie, das muss man ehrlich sagen, deutlich gestiegen und auch immer deutlich teurer geworden. Sie liegt jetzt bei einem Kursumsatzverhältnis von 37. Das ist schon Wahnsinn. Also es gibt aktuell wenige Aktien, erst recht nicht in der Größenordnung, die basierend auf dem Umsatz so teuer bewertet sind. Da hilft auch, glaube ich, immer dieser Outside-View und der Inside-View. Der Outside-View bezeichnet eigentlich die Sicht eines Außenstehenden, der vielleicht einfach nur Statistiken kennt und da drauf schaut. Der Inside-View, jemand, der nur in das Unternehmen selbst schaut. Also als Beispiel, wenn man heiratet, könnte man ja gefragt werden, wie stark glaubt man jetzt daran, dass man ein Leben lang zusammenbleibt? Und dann wird man wahrscheinlich als derjenige, der in der Ehe selbst ist, sehr optimistisch sein. Jemand, der das vielleicht alles nicht weiß, der kennt die Person nicht und da schaut er drauf und wird gefragt, ja, wie lange hält denn diese Ehe wahrscheinlich oder zu welcher prozentualen Wahrscheinlichkeit? Das ist die richtige Frage. Ja, der wird einfach nur einen statistischen Durchschnittswert suchen und natürlich wird im Mittel der statistische Durchschnittswert gewinnen. Jeder, der quasi selbst drinsteckt, wird sich wahrscheinlich überschätzen in der Schätzung, die abgegeben wird. Und übertragen wir das jetzt auf den Aktienmarkt, dann wäre der Outside-View, dass wir uns Nvidia erstmal als irgendeine Aktie anschauen. Wir wissen vielleicht gar nicht, dass es Nvidia ist. Wir sehen aber minus 13% Umsatz in diesem Quartal, sehr positive Wachstumserwartung, das gehört auch dazu, Bewertung 37er KUV in einer gewissen Größenordnung. Also das ist eine der Top 5 Aktien der Welt aktuell ist nach Börsenwert. Dann können wir historisch zurückschauen und wir finden eigentlich keine Beispiele, wo man mit diesem Kursumsatzverhältnis in einer solchen Größenordnung dann noch über die nächsten 5 bis 10 Jahre eine überdurchschnittliche Rendite, also eine Outperformance erzielt hat. Was man auch dazu sagen muss, das trifft ganz oft zu, dieser Outside-View. Deswegen ist es ja eben eine Statistik, deswegen sind es eben Mittelwerte, so bilden die sich immer wieder raus. Es gibt aber auch immer mal wieder Ausreißer und Ausnahmen. Vor Amazon beispielsweise. Da hat auch niemand geglaubt, dass ein Unternehmen so groß werden kann, dass ob schon so teuer bewertet war, dass die ganze Zeit Geld verliert. Da wurden sicherlich Leute, die nur mit einer Statistikbrille darauf schauen, auch eines Besseren belehrt. Aber diese beiden Sichtweisen, die sind beide legitim. Die kann man beide, glaube ich, sehr gut kombinieren. Man darf aber sich nicht auf das eine stürzen oder das andere völlig vergessen. Und da gibt es auch eine spannende Aussage von dem CEO von Sun Microsystems, die er getroffen hat, nachdem sein eigenes Unternehmen mit einem Kursumsatzverhältnis von 10 bewertet war. Das war dann zur Dotcom-Blase. Sun Microsystems, mittlerweile aufgekauft von Oracle, aber hat dann die Programmiersprache Java rausgebracht, hat viel Software rausgebracht, die man teilweise noch kennt und nutzt, teilweise nicht mehr. Auch Hardware, also eigentlich alles, also wenn man ins Internet gehen wollte, das Internet nutzen wollte, dann war Sun Microsystems dafür ziemlich gut positioniert. Und wer damals darauf gesetzt hat, dass man diese Produkte brauchen wird, dass das Internet sich durchsetzen wird und riesig wird. Der hatte recht gehabt, der muss aber trotzdem auch oder musste zeitweise ziemliche Kursverluste in Kauf nehmen, weil dann immer die Frage ist, welche Bewertung ist denn dafür gerechtfertigt? Und der CEO hat dann, nachdem die Aktie mal abgestürzt ist, gesagt, bei diesem 10er Kursumsatzverhältnis, dann nehmen die Aktionäre ja an, dass wir quasi unseren aktuellen Umsatz 10 Jahre lang weiter verdienen. Wir müssten in diesen 10 Jahren jetzt, um diese Bewertung zu rechtfertigen, alle unsere Kosten streichen. Also wir dürfen nichts mehr herstellen, keine Herstellungskosten, nichts mehr in Forschung und Entwicklung investieren. Ich darf kein Team mehr haben, habe also 100% Gewinnmarge, auch keine Steuern zahlen und müsste das dann 10 Jahre lang an die Aktionäre zurückzahlen, damit nach 10 Jahren dieser Börsenwert letztendlich gerechtfertigt wurde. Das ist sehr plakativ von ihm formuliert, finde ich. Aber es zeigt ja irgendwie, dass selbst so ein CEO damals bei einem 10er Kursumsatzverhältnis schon eine gewisse Skepsis hatte. Jetzt reden wir über 37 als Faktor. Was in dieser Betrachtung ignoriert wird, ist, dass es natürlich auch Wachstum geben kann. Und auch die Kursumsatzverhältnisbetrachtung, die ignoriert, dass es ja unterschiedliche Gewinnmargen gibt. Langfristig ist der Gewinn entscheidend. Wenn die Gewinnmargen doppelt so hoch sind als Beispiel, kann auch ein doppelt so hohes Kursumsatzverhältnis allein deshalb gerechtfertigt sein. Aber das müssen wir festhalten. Wir haben hier natürlich ein optisch erstmal sehr, sehr hohes und ja auch außergewöhnlich hohes Bewertungsniveau. Und dabei gibt es durchaus einige Risiken. Die Überbewertung. Also ob es eine Überbewertung gibt, ob Nvidia zwar ja wachsen kann, aber einfach nicht in die Bewertung hineinwachsen kann. Es gibt auch eine Abhängigkeit, gerade von TSMC oder auch von Samsung. Gerade TSMC sitzt in Taiwan und da gibt es sehr große geopolitische Risiken. Ist letztendlich der Fertiger von den Chips, die Nvidia dann ja designt. Wenn es auch diesen riesigen Markt gibt, wenn wir hier ein Unternehmen haben, das 1 Billion US-Dollar wert ist, oder wenn man optimistisch drauf schaut, ja sogar noch mehr, dann sollte das auch Konkurrenz anziehen. Dann schauen sich andere Unternehmen das an, dann gibt es Startups, Gründer, Investoren und die wollen ja ein Stück von diesem Kuchen abhaben. Und ein Stück von diesem Kuchen von 1 Billion US-Dollar sind 20% ja auch schon 200 Milliarden. Und auch diese 1 Billion, das ist auch für alle anderen Big-Tech-Unternehmen sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel Börsenwert und sehr viel Potenzial. Das sind also gerade die Big-Tech-Unternehmen, Apple, Meta, Microsoft und auch Alphabet, die geben sehr viel Geld aus für die Chips, die Nvidia herstellt. Also auch die haben ein großes Interesse daran, stellen auch teilweise schon eigene Chips her, um sie für die eigenen Anwendungen zu optimieren. Vielleicht werden AMD und Intel nochmal aktiver. Die sind eigentlich auch, zumindest jetzt, also besteht ein ganz gutes Fundament, um in diese Richtung zu gehen. Oder auch TSMC, Samsung, ganz neue Startups, die wir jetzt noch nicht kennen, andere Unternehmen der Halbleiterindustrie, die könnten natürlich darauf schauen und sich überlegen, wenn jetzt die ganze Welt in diese Richtung geht, wenn dort die riesige Nachfrage und die riesigen Börsenwerte sind, dann könnte das auch für uns spannend sein. Und das bedeutet Konkurrenzkampf und dass Nvidia nicht unbedingt den ganzen Markt im Alleingang erobern wird. Das muss alles nicht so kommen, aber das sind eben mögliche Risiken. Vielleicht wird auch das ganze Thema GPUs, die Grafikchips, die hergestellt werden, zu einer Commodity, also austauschbarer. Und wenn etwas austauschbarer wird, dann sollten auch die Margen deutlich sinken. Auch das ist ein Risiko. Also selbst wenn die ganze Welt umschwenkt und dort viel Geld für bezahlt wird, wenn die Margen schwinden, dadurch, dass dann tatsächlich doch andere Player auftauchen, die neben Nvidia gute ja, Chips herstellen und sie vielleicht günstiger verkaufen, dann drückt das eben Margen, potenzielle Gewinne und auch dann ist das eben die Frage, ob die Bewertung das widerspiegelt. Und am Ende gibt es auch immer ein Risiko, das wir alle nicht so richtig kennen, nämlich das Unbekannte. Wie sieht die Welt in 5 bis 10 Jahren aus? Was passiert dort wirklich? Und es gibt immer wieder Entwicklungen, die wir nicht ganz vorhersehen können, die vielleicht auch die Angebotsseite beeinflussen, also die Nvidia beeinflussen, die ganze Konkurrenzsituation oder die Nachfrageseite. Wie schnell schwenken Unternehmen wirklich um? Haben Unternehmen wirklich das Geld? Schaffen Unternehmen es, auch Anwendungen zu bauen mit den Chips? Oder dauert das auch? Auch das Cloud Computing ist so ein Beispiel, dass viele Unternehmen umschwenken, aber das dauert eher Jahre oder Jahrzehnte, bis dann wirklich alle umgeschwenkt sind auf eine neue Technologie. Und diesen Ungewissheitsfaktor, den sollten wir einfach immer mit einkalkulieren und dieses Risiko muss einfach die Renditeerwartung widerspiegeln. Und ich finde die Frage noch spannend und auch sehr hilfreich, um überhaupt abzuschätzen, welche Bewertung oder was ist denn ganz konkret gerade eingepreist, das mal durchzurechnen. Dafür habe ich auf Strategy Invest den Renditerechner, den kannst du nutzen. Wenn du dort Mitglied bist, dann findest du den eben auch für alle Analysen. Dort wende ich den jedes Mal an, um das einfach greifbarer zu machen. Und mit den aktuellen Werten bei Nvidia. Nehmen wir mal an, die Aktie wächst kurzfristig mit 30% im Umsatz. Das Ganze nähert sich langfristig. Langfristig heißt hier auf 10-Jahres-Sicht auf 15% an. Ja, also das heißt, wir haben eigentlich ja, im ersten Jahr 30%, dann etwa 28%, dann etwa 26% und so weiter. Dann haben wir eine Nettomarge, die zuletzt so bei 18% lag, die dann aber auf 30% steigt. Also ich treffe hier bewusst Annahmen, die ich für optimistisch halte, um mich zu fragen, was ist eingepreist. dann nehme ich auch an, das Kursgewinnverhältnis liegt langfristig bei dem 25-fachen. Also Nvidia wird mit dem 25-fachen des Jahresgewinns bewertet sein und es wird die Hälfte der Gewinne ausgeschüttet, entweder per Dividende oder Aktienrückkäufe. Dann entsteht eine Renditeerwartung von 6,4% pro Jahr. Da würde ich sagen, das ist so das Minimum, was man eigentlich haben müsste, damit die Nvidia-Aktie spannend ist. Ich würde eigentlich sagen, es muss mehr sein, es muss mehr als die Marktrendite sein und es muss ja auch für das Risiko entschädigen, was ich bei der Nvidia-Aktie auf dem Bewertungsniveau schon für höher halte. Also ich bräuchte definitiv eine höhere Renditeerwartung, damit die Aktie für mich guten Gewissens im Depot landen könnte. Es gibt auch Schätzungen. Kann sein, dass die mittlerweile überholt sind, weil ja auch die KI-Entwicklung jetzt sehr schnell war. Aber da lag so die Wachstumsschätzung für den Markt als solchen bei langfristig 20%. Das hier ist jetzt deutlich überproportional. Und Nvidia gilt schon als Marktführer. Also jede Verschiebung von Marktanteilen würde eigentlich eher zulasten von Nvidia gehen. Das muss man auch dazu bedenken. Wenn man eher in Richtung 14% Renditeerwartung pro Jahr möchte, dann müsste man Erwartungen treffen, dass das Wachstum jetzt kurzfristig so bei 35% liegt, langfristig bei 18%. Das würde bedeuten, dass in 10 Jahren der Umsatz sich mehr als verzehnfacht, eher etwa verelffacht. Die Nettomarge müsste auf 35% steigen, was ein wahnsinnig hoher Wert wäre. Also der ist nicht unerreichbar. Es gibt Unternehmen wie, ja, BlackRock ist fast in dem Bereich, aber noch nicht ganz. Adobe ist auch relativ stark, ist aber auch ein reines Softwareprodukt. Bei Nvidia reden wir ja immer noch darüber, dass dort Hardware physisch hergestellt werden muss. Auch Apple ist da nicht. Also 35% Nettomarge ist, glaube ich, schon eine wahnsinnig optimistische Annahme. Dafür muss schon sehr, sehr viel gut gehen. Und das KGV, nehmen wir mal an, das liegt beim 30-fachen. Ja, der Durchschnitt in den USA ist so bei 15 bis 20. Also überdurchschnittliches Bewertungsniveau, eine der besten Nettomargen branchenübergreifend und eine enorm hohe Wachstumsrate, die erst in 10 Jahren unter 20% rutscht. Dann landet man bei einer Renditeerwartung von etwa 14% pro Jahr. Dann wäre das eine Renditeerwartung, die durchaus attraktiv ist, für die Annahmen. Und das ist meine ganz persönliche Meinung, die auch jeder gerne anders sehen darf. Also keiner hat hier die Garantie. Für jeden ist es eine Chance-Risiko-Abwägung. Für mich sind die Annahmen hier zu optimistisch, als dass ich sehe, dass auf dem aktuellen Niveau noch so eine positive Renditeerwartung dabei rausspringt. Und das sagt nichts darüber aus, wie die kurzfristige Entwicklung ist. Natürlich kann die Aktie jetzt 10, 20, 50% weiter steigen. Vielleicht 100%, ich weiß es nicht. Kurzfristig kann, glaube ich, alles passieren. Das hat die Vergangenheit auch immer wieder gezeigt. Auch langfristig kann hier eine positive Rendite entstehen. Das möchte ich gar nicht kaputt reden. Ich glaube nur aus meiner Sicht, dass es optimistische Annahmen sind, die aktuell eingepreist sind, die wenig Raum lassen dafür, dass Dinge mal vielleicht schief gehen, dass mal ein, zwei Jahre ohne Wachstum entstehen würden, dass die Margen sich doch schlecht entwickeln. Da habe ich das Gefühl, das spiegelt die Bewertung nicht wider. Wenn alles gut läuft, könnte Nvidia weiter steigen. In 10 Jahren immer noch eines der wertvollsten Unternehmen oder vielleicht das wertvollste Unternehmen der Welt sein. Ich bin hier eher vorsichtig. Ich würde an der Seitenlinie bleiben für mein eigenes Depot. Für mich gibt es viele andere Aktien, die dann noch etwas attraktiver sind. Und ich muss auch sagen, jetzt habe ich hier heute 2 Aktien besprochen im direkten Vergleich. Aber vielleicht ist es auch mein Anlegertypus, finde ich die BlackRock-Aktie etwas interessanter. Sie ist deutlich langweiliger. Die Renditechancen werden nach oben hin sicherlich auch nicht so groß sein wie bei Nvidia. Aber im erwarteten Durchschnitt, da sehe ich die Aktie jedenfalls etwas besser positioniert. Aber in 2, 5 oder auch 10 Jahren, da werden wir mehr wissen und dann werden wir sehen, ob ich damit recht behalte oder nicht. Und am Ende ist es mir ganz wichtig, das ist meine persönliche Meinung, die gebe ich auch gern dazu, aber jeder darf und sollte auch hier frei entscheiden und kann auch gerne anders entscheiden als ich. Ich möchte hier erstmal ja, Fakten teilen, Berechnungen teilen, Chancen teilen, Risiken teilen und das sollte der wichtigste Teil sein, um das selber zu beurteilen, selber zu gewichten und sich selber Gedanken zu machen. In jedem Fall bedanke ich mich fürs Zuhören. Gerne in der Podcast-Beschreibung vorbeischauen bei meinem Partner Scalable Capital. Dort gibt es auch nochmal die ganzen Konditionen zu dem Zinsangebot und alles, was dahinter steckt. Wie gesagt, bis zum 31. Mai, also jetzt noch diese Tage, gibt es dann noch die ersten Monate kostenlos und auch die anderen Links, beispielsweise zur BlackRock-Aktienanalyse, findest du in der Beschreibung. Dort gern vorbeischauen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut und bis dann.